Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute ein kleiner Kreis. Schön, dass ihr alle da seid. Kleine Runde. Heute geht es darum, sei straight im Herrn, kompromisslos und geisterfüllt. Sei zuverlässig und treu in deiner Nachfolge. Und ich bete auch nochmal. Jesus, danke, dass du uns hier heute Morgen so versammelt hast, Herr. Wir sind Frauen mit offenen Herzen für dich. Wir suchen dich. Wir sitzen zu deinen Füßen und möchten von dir lernen. Und bitte wirke hier heute Morgen durch deinen Heiligen Geist. Sprich du zu uns, zu jeder ganz persönlich. Du weißt, was jeder von uns braucht. Und bitte nimm du jetzt die Zeit in deine Hand und leite du alles ganz wunderbar nach deinem Wohlgefallen. Danke, Herr. Amen. Ja, in Lukas 16, 10 steht, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und also mein Mann hat mich ermutigt, etwas zu erzählen. Ich habe das auch schon in meinem Frauenhauskreis erzählt. Das ist so 3,5 Jahre her. Da bin ich mehr in die Bürotätigkeit dieser Gemeinde eingestiegen und ich war mit jemandem aus der Gemeindeleitung bei der Bank. Und ja, wir sollten da irgendwas unterschreiben und auf diesem Verkaufstresen lag ein Stift. Und ich wollte den nehmen. Und die Mitarbeiterin der Bank hat gesagt, nein, diesen Stift nehmen Sie bitte nicht, das ist meiner. Und sie hat dann einen anderen hingelegt und ja, unser Pastor hat den dann genommen und ich stand da und jetzt lag da dieser Stift. Und diese Frau hatte uns dann den Rücken zugedreht und dann habe ich ganz leise gesagt, ich nehme jetzt den verbotenen Stift. Habe schnell unterschrieben, habe den Stift zurückgelegt und habe mir gar nichts dabei gedacht. Also so... Und ja, wir sind dann gegangen. Ich saß dann im Zug auf dem Nachhauseweg und plötzlich habe ich so ein schlechtes Gewissen gekriegt. Oh, ich habe gedacht, oh, du hast dir den verbotenen Stift genommen. Und dann habe ich angefangen, meine Tat zu verharmlosen und habe gedacht, nee, also dieser Stift lag da. Niemand hat ihn gebraucht. Du hast niemandem wehgetan. Du hast niemandem Schaden zugefügt. Jetzt stell dich mal nicht so an. Die Frau hat nicht mal gesehen, dass du dir diesen Stift genommen hast. Und dann hat Jesus echt ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, nee, diese Frau hat dir gesagt, du sollst diesen Stift nicht nehmen und du hast ihn dir genommen. Und Jesus hat gesagt, wenn du nicht treu bist, im Allermindestgeringsten, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Das war lehrreich. Und in Jakobus 3, Vers 1, da steht auch, meine Geschwister, es sollen nicht zu viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Und um euch zu lehren, muss ich eng mit Jesus verbunden sein. Ich muss auf das hören, was er mir sagt, was ich euch weitergeben soll. Und mein Herz muss auch stimmen. Und ich muss auch aufpassen, dass ich in der richtigen Haltung lehre. Und es ist auch so, dass Jesus zuerst immer mich lehrt. Also wenn ich hier vorne stehe, predige ich oft mir selbst. Und also das, was Gott dir heute Morgen vielleicht sagen möchte, das hat er zuerst mir gesagt. Und wir sind alle Lernende. Wir haben ja in den letzten Monaten haben wir uns die Frauen rund um Mose angeschaut. Jochebed, seine Mutter, und Miriam, seine Schwester. Und heute geht es um Zippora, seine Ehefrau. In der Bibel lesen wir nicht viel von ihr. Einiges steht in 2. Mose, Kapitel 2, dann noch in Kapitel 4, Kapitel 18. Auf jeden Fall steht nur sehr wenig über sie. Aber biblisch belegt ist, dass Zippora 6 Schwestern hatte, dass sie die Tochter des Priesters Jitro war, eine Midianiter. Und zu der Zeit, so um 1450 um Christi, da sind die Midianiter noch in den Wegen Abrahams gewandelt. Sie waren friedlich und Jitro war ein Verehrer des lebendigen Gottes. Das könnt ihr in 2. Mose Kapitel 18 nachlesen. Und Mose ist ja geflohen vor seinem Stiefvater, dem Pharao, weil er einen Ägypter getötet hat. Und auf der Flucht aus Ägypten, da ist er dann in Midian angekommen und hat halt eine junge Frau aus gläubigem Haus geheiratet, Zipora. Und Zipora und Mose lebten in der Wüste in Midian und hatten 2 Söhne, Gershon und Eliezer. Und der Name Zipora bedeutet kleiner Vogel. Und wir wissen, Gott hatte hohe Pläne mit Mose. Also er sollte Gottes Volk aus der Sklaverei befreien. Mose hat die Tora geschrieben, also die 5 Bücher Mose, das Gesetzbuch der Juden. Und er wurde sogar als Freund Gottes bezeichnet. Doch zuerst musste Mose in dieser stillen und spektakulären Wüstenzeit in Midian von Gott zerbrochen werden, da er noch viel zu hoch von sich dachte. Mose ist am Hof des Pharaos aufgewachsen. Er war der Prinz von Ägypten. Sehr gebildet, kultiviert, konnte strategisch denken, hatte Leiterqualitäten. Doch Gott hat ihn in die Wüste geführt, wo er 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters hütete. Mose musste erst lernen, gar nichts von sich selbst zu halten, damit Gott ihn gebrauchen konnte. Er musste lernen, sein Vertrauen nicht auf die eigene Kraft und auf sein eigenes Können zu setzen, sondern allein auf Gott. Und jetzt, nach dieser lehrreichen Zeit, war Mose ein wohlhabender Mann im Alter von 80 Jahren, der demütig vor dem Herrn wandelte. Nun war er vorbereitet auf seinen großen Auftrag, den er von Gott bekommen sollte. Und so geht Gott auch mit uns vor, wenn er uns in einen verantwortungsvolleren Dienst berufen möchte. Wenn er etwas Bestimmtes mit uns vorhat, zuerst müssen wir in die Tiefe gehen, zerbrochen und ausgehöhlt werden, damit Gott uns heilen, erneuern und mit sich selbst füllen kann. Es kann durchaus sein, dass Gott etwas Großartiges mit dir vorhat, aber zuvor wird er dich vielleicht erstmal zur Seite nehmen. Dich ins Abseits stellen, bis du so tickst, wie er es möchte. Damit er dich zu seiner Ehre gebrauchen kann. Und das kann wehtun und schmerzhaft sein. Wenn wir, die wir uns selbst so wichtig nahmen, erkennen, Gott braucht uns gar nicht. Es geht auch wunderbar ohne uns. Solche Zeiten können wir auch als Wüstenzeiten empfinden. Aber sie sind lehrreich. Und Gott kommt doch immer ans Ziel, bis wir erkennen, dass es Gnade ist, für Jesus leben zu dürfen, ihm dienen zu dürfen. Es ist eine Ehre, dem höchsten und einzig wahren Gott dienen zu dürfen. Und so auch mit Mose. Er war jetzt soweit. Ob Zipora bewusst war, dass sie mit einem sehr bedeutsamen Mann verheiratet war? Keine Ahnung. In 2. Mose 3 hat sich Gott Mose im brennenden Dornbusch gezeigt und ihm eine ganz besondere Berufung gegeben, nämlich Gottes Volk aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen, hinein ins verheißene Land. Gott hat Mose berufen, der Retter eines Millionenvolks zu sein. Und hier ist ein Hinweis auf Jesus Christus, dem kommenden Messias. Wir sehen hier eine Parallele zum Neuen Testament, zu Jesus, unserem Retter. Und Jesus möchte uns aus geistlicher Sicht ebenfalls aus der Sklaverei der Sünde befreien. Jesus möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und die Ewigkeit bei ihm sein darf. Wenn du aufrichtig in deinem Herzen Jesus als dein Erlöser angenommen hast, ihm dein Leben gegeben hast und ihm nachfolgen willst, dann bist du gerettet. Im Alten Testament hatte Mose diese großartige Berufung von Gott bekommen, die für ihn viel zu hoch war. Er war nach den 40 Jahren in der Wüste nicht mehr selbstsicher, selbstbewusst, überheblich und stark, sondern er war sich jetzt seines eigenen Unvermögens bewusst und hatte seine Bedenken. Mose fragt: Wer bin ich, dass du mir eine so große Aufgabe gibst? Und Gott hat ihm geantwortet, wer du bist, ist nicht wichtig. Wichtig ist, wer ich bin. Und das sagt Gott ja auch. Ich bin, der ich bin. Jetzt könnten wir denken, dass Gott mit Mose ans Ziel gekommen ist. Mose ist da jetzt so demütig, hält nichts mehr von sich selbst. Jetzt kann Gott ihn wunderbar gebrauchen. Nein, so weit ist es leider noch nicht. Nur weil Mose Gott begegnet war, macht ihn das noch nicht vollkommen. Nur weil wir Jesus begegnet sind, macht uns das noch nicht vollkommen. Wir können immer noch viel falsch machen. Und gerade an seine Leiter stellt Gott hohe Ansprüche. Sie müssen die Ersten sein, die sein Reich und seine Herrlichkeit suchen. Ich darf nicht anderen predigen, wenn ich selbst nicht danach lebe. Leiter sind Leiter in erster Linie durch ihr Vorbild. Und dazu steht zum Beispiel in 1. Timotheus 3, 1 bis 13 die Voraussetzung für das Leitungsamt in der Gemeinde. Und das lese ich mal. 1. Timotheus 3. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. Muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht in Klammern, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Auch die Diakone müssen ein glaubwürdiges Leben führen. Auf das, was sie sagen, muss man sich verlassen können. Sie dürfen nicht übermäßig viel Wein trinken und nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, und sich ein reines Gewissen bewahren. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden, und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird. Auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Sie dürfen nicht klatschsichtig sein, sondern sollen sich durch Besonnenheit auszeichnen und in jeder Hinsicht zuverlässig sein. Ein Diakon muss seiner Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um seine Kinder und die ganze Familie kümmern. Wer sein diakonisches Amt so ausübt, wie es sein soll, erwirbt sich damit hohes Ansehen und kann im Vertrauen auf Jesus Christus mit besonderer Zuversicht auftreten. Es geht hier um unser Zeugnis für Gott. Um das, was Menschen in uns sehen. Leiter müssen ernsthafte, aufrichtige Nachfolger Jesu sein. Sie sollten Gottesfurcht leben und widerspiegeln. Ein Leiter sollte wie Josua sagen können, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Gott, der die Herzen kennt, wusste, dass Mose einen faulen Kompromiss eingegangen war, den er unter keinen Umständen dulden konnte. Nachdem Gott Mose gesagt hatte, dass er zurück zu seinem hebräischen Volk nach Ägypten gehen soll, greift Gott Mose an und jetzt bekommt Zipporah ihren wichtigen Auftritt und den lesen wir mal. Der ist ziemlich merkwürdig. 2. Mose 4, 24 bis 26. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Das ist die Übersetzung nach Martin Luther. Und diese Begebenheit ist nicht so leicht zu erklären. Und viele Bibelausleger haben sich darüber Gedanken gemacht und Spekulationen niedergeschrieben, bei denen Zipora nicht so gut wegkommt. Aber je mehr ich mich mit dieser Textstelle auseinandergesetzt habe und je mehr ich mich mit Zipora beschäftigt habe, desto schöner wurde sie für mich. 2. Mose 4, 24 bis 26. Und ich möchte, dass wir lieber bei dem bleiben, was in der Bibel steht. Und was wir nicht wissen, was uns der Text nicht erschließt, das wissen wir eben nicht. Wir wissen aber, dass Mose zwei Söhne hatte. Und hier nur von einem Sohn die Rede ist. Und so können wir davon ausgehen, dass ein Sohn beschnitten war und der andere nicht. Warum dieser eine Sohn nicht beschnitten war, steht hier nicht. Auf jeden Fall ist die Beschneidung bei den Juden ein wichtiges Ritual, das bei jedem männlichen hebräischen Säugling am achten Tag vorgenommen wurde. Als äußeres Zeichen, dass man Teil von Gottes Bund war. Sie sollten Menschen sein, die nach dem Geist Gottes wandelten und nicht nach dem Fleisch. Nach dem Abschneiden des Fleisches als symbolische Handlung wurden diese Menschen als Gottes Volk identifiziert. Das steht in 1. Mose 17, 9 bis 14. Und es ist ja so, dass so äußere Bilder im Alten Testament, die werden sehr betont, weil sie Bilder für geistliche Realität im Neuen Testament sind. Und so geht es auch jetzt hier bei dieser Stelle darum, dass halt sinnbildlich im Neuen Testament die Beschneidung des Herzens gemeint ist, also das Abschneiden des sündigen Impulses. Und wir müssen genauso beschnitten werden. Und da steht in Kolosser 2, 9 bis 11, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Und Mose hat es versäumt, seinen Sohn beschneiden zu lassen. Den Grund dafür erfahren wir nicht. Es gibt Bibelausleger, die sagen, dass Zipora nicht wollte, dass ihrem Sohn Schmerzen zugefügt werden und Mose ihr nachgegeben hat. Aus diesem Grund sollte sie jetzt auch die Beschneidung vornehmen. Ich denke, dass der Grund, warum Mose dieses wichtige Ritual versäumt hat, nicht relevant ist, sonst hätte Gott das hier mehr erklärt. Dieses Ereignis soll uns aber deutlich machen, dass Gott nicht möchte, dass wir faule Kompromisse eingehen oder nachlässig in unserer Hingabe sind oder sogar ungehorsam ihm gegenüber sind. Gott greift Mose auf die heftigste Art und Weise an, die es gibt. Er versucht, ihn zu töten. Und wir haben eben in 1. Timotheus gelesen, dass Leiter auch Lehrer sind und die Lehrer werden besonders streng von Gott beurteilt. Und das erlebt Mose auch hier. In 1. Petrus 4, Vers 17 steht, denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. Jesus sagt uns, dass er alle Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Bis dahin gibt Jesus uns die Möglichkeit, immer wieder mit ihm ins Reine zu kommen. Wir dürfen ihn immer wieder um Vergebung bitten. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und er vergibt uns gerne. Lebe nicht gedankenlos und leichtsinnig, sondern bedenke, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Komme mit Jesus ins Reine. Hier zieht Gott Mose zur Rechenschaft und versucht ihn sogar zu töten. Ob es sich hier auf den physischen Tod bezieht, wo doch Mose der ausersehene Retter des hebräischen Volks werden sollte, erscheint als Widerspruch. Vielleicht ist es auch so, dass hier einfach nur der Tod der Sünde, das Entfernen des faulen Kompromisses gemeint ist. Gott verlangt, dass dieses richtiggestellt wird, bevor Mose in Ägypten eintritt und beginnt, den Ruf Gottes zu erfüllen. Gott möchte von seinen Dienern ein reines Herz. Ein Herz, das ihm ganz zugewandt ist, keine Halbherzigkeiten. Dieser faule Kompromiss musste erst bereinigt werden, damit Gott mit Mose weitergehen konnte und damit Gott ihn in seiner großartigen Aufgabe gebrauchen konnte. Und in Matthäus 5, Vers 8 steht: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was bedeutet es denn, ein reines Herz zu haben? Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament bedeutet es sündenfrei oder fehlerfrei. Im Urtext bedeutet es unvermischt, ohne Falsch und Mogelei, sodass es an einigen Stellen auch mit Aufrichtigkeit übersetzt wird. Und hier geht es um die Wahrheit im Innersten des Herzens. Das reine Herz ist also durchaus das Herz eines Sünders und kann manchmal unreine Gedanken haben, egoistische Selbstsüchte, Sehnsüchte, kann kalt oder gleichgültig sein. Aber dieses Herz eines Sünders ist deshalb rein, weil es nichts verbergen oder entschuldigen oder verteidigen will. Jemand, der reinen Herzens ist, will sein Herz selbst betrachten, wie es ist, und es offen vor Gott ausbreiten. Dieser Mensch will keine faulen Kompromisse eingehen, Sünden verheimlichen oder heucheln, sondern aufrichtig sein vor Gott und vor seinen Mitmenschen. Diese Herzen sind selig, sagt Jesus. Sie werden Gott sehen. Sie wissen wie Paulus, dass in ihnen nichts Gutes ist. Durch diese Selbsterkenntnis und dein bußfertiges Herz wirst du Jesus am Kreuz sehen. Dafür sorgt Gottes Geist. Und bevor Mose mit göttlicher Autorität zum Pharao gehen konnte, gab es also noch etwas auszuräumen. Gott wollte ihm Ehre geben, aber da gab es noch etwas in seinem Haus, was Gott verunehrte. Es wird hier also deutlich, dass Mose ein schwacher Leiter in seiner Familie war. Als Familienoberhaupt wird er damit konfrontiert. Leiter müssen zuerst ihrer eigenen Familie gut vorstehen. Sie müssen zunächst Treue im kleinen Kreis beweisen. Aber das geistliche Leben in der Familie ist echt umkämpft. Der Teufel will nicht, dass unsere Familien stark und gesund sind. Und er freut sich über die faulen Kompromisse, die wir vielleicht eingegangen sind. Gott weist hier darauf hin, dass es nicht gut ist, wenn man andere stärken und lehren möchte, aber in seinem eigenen Zuhause dabei versagt. Es ist unser Auftrag, unsere Kinder durch das Schwert, nämlich Gottes Wort, zu beschneiden. Es ist wichtig, dass wir unsere Kinder lehren, damit auch sie die Wahrheit erkennen dürfen. Mose war hier Gott nicht gehorsam. Und Gott hat es wahrscheinlich ein paar Jahre ertragen, ausgehalten und nicht erwähnt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Mose in einer neuen Position in Gottes Reich dienen soll. Hier kann Gott diesen Kompromiss nicht länger durchgehen lassen. Mose kann nicht predigen und seinem Volk sagen, dass jeder Jude seine Kinder beschneiden lassen muss, wenn er es selbst bei einem seiner Söhne versäumt hat. Das geht nicht. Und Zipporah beeindruckt mich hier sehr. Sie weiß, genau im richtigen Moment das Richtige zu tun. Sie steht im Hintergrund ihres Mannes. Die Bibel verrät weiter nichts über sie. Aber hier sehen wir, dass sie eine geisterfüllte Ehefrau und die perfekte Unterstützung für ihren Mann ist. Sie ist sogar bereit, etwas für sie sehr Unangenehmes, vielleicht sogar Ekelhaftes zu tun, um ihrem Mann zu helfen, ihm sogar das Leben zu retten. Ihre Besonnenheit führt sie zu einer Tat, die neues Leben bewirkt. Was für eine tolle Ehefrau. Sie hätte auch rummeckern können. Du bist schuld, dass unser Sohn nicht beschnitten wurde. Jetzt muss ich das machen. Das ist ja wieder typisch. Immer muss ich das ausbaden. Du übernimmst keine Verantwortung für deine Fehler. Ich bin so genervt von dir. Hätte sie sagen können, hat sie aber nicht. Sie war still. Ohne zu murren, hilft sie jetzt, ohne Rücksicht auf ihre Gefühle. Ihr Mann wird gerade aufs Schlimmste geplagt, leidet Qualen und ist handlungsunfähig. Sie macht das, was unbedingt notwendig ist. Hilft ihrem Mann zurück auf den Weg des Gehorsams, damit Gottes Kraft wieder ungehindert durch ihn fließen kann. Wahrscheinlich war ihr jetzt bewusst, dass ihr Mann zu einem sehr hohen Dienst von Gott berufen wurde und dass diese Sache noch zwischen Mose und Gott stand. Zipporah ist hier die perfekte Hilfe für ihren Mann. Erfüllt vom Heiligen Geist mit Besonnenheit und Geschick, tut sie das, was Gott von ihr erwartet. Durch weise Frauen wird das Haus gebaut, steht in Sprüche 14, Vers 1. Und Jesus sagt in Johannes 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er gibt uns Orientierung. Der Heilige Geist ist der Erzieher und Lehrer aller wiedergeborenen Christen. Er befreit uns von unserer Unwissenheit, offenbart uns seine Wahrheit, eine nach der anderen, bis wir mit allen Heiligen begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, steht in Epheser 3, 18 bis 19. Der Heilige Geist lehrt Gottes Kinder alles, was sie tun sollen, um dem Vater angenehm zu sein, und alles, was sie wissen sollten, was ihnen zum Segen dient. In die Irre gehen ist natürlich. Auf dem rechten Pfad zu bleiben, auf dem schmalen Weg zu bleiben, ist geistlich. Und wenn wir, wie Mose und Zipporah, einen faulen Kompromiss eingegangen sind und gestrauchelt sind, dann führt Gott uns wieder auf den richtigen Weg. Das Fallen ist die natürliche Folge des Bösen. Das Stehen ist die herrliche Frucht des in uns wirkenden Heiligen Geistes, der beides, das Wollen und das Vollbringen, uns schafft. Und was hier deutlich wird, der Heilige Geist kann einer Seele eine unschätzbare Wahrheit so nahe bringen, dass ihr das, was ihr gestern noch gleichgültig war, heute äußerst wertvoll und wichtig erscheint. Gestern war es Zipporah noch egal, ob ihr einer Sohn beschnitten war. Aber heute ist es ihr wichtig. Heute weiß sie um die Wichtigkeit dieser Beschneidung und vollzieht diese selbst, weil ihr Mann ja deswegen von Gott angegriffen wurde. Der Heilige Geist macht den Menschen willig, in irgendwelcher Weise zu lernen. Er stellt die Wahrheit in ein klares Licht. Der Heilige Geist beleuchtet nicht nur die Wahrheit, sondern er erleuchtet auch das Verständnis. Und Jesus hat uns versprochen, in Johannes 14, 16, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist hier gelassen. Und der Heilige Geist lehrt wen und wann er will. Und er hat seine besonderen Unterrichtsstunden, wie hier bei Zipporah. Und manche lernen schnell und willig, und andere kriechen nur langsam dem Ziel entgegen. Ja, der Heilige Geist ist also ein besonderer Lehrer. Und er hat nicht alle Schüler in ein und derselben Klasse. Er unterrichtet nicht alle gleichzeitig dieselbe Lektion. Er geht mit jedem Schüler individuell vor, nach seinem Zeitplan. Und jeder ist in einer besonderen Klasse. Jeder hat eine besondere Lektion zu lernen. Der Heilige Geist lehrt, wie er will, und gibt jedem, was er will. Wo er aber lehrt, da tut er es erfolgreich. In Jesaja 54, 13 steht, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Der Heilige Geist hat eine Lehrweise, welche die geheime Lebensquelle und die Wahrheit ins Innerste des Herzens dringen lässt. Das bringt gute und reife Frucht hervor. Wir können vieles mit dem Kopf begriffen haben, aber wenn es in unser Herz gerutscht ist, dann hat das der Heilige Geist bewirkt. Und wen der Heilige Geist erst einmal in die Schule genommen hat, den entlässt er nicht, ehe seine Erziehung verendet ist. Also da kannst du weglaufen, das bringt nichts, weil Jesus läuft mit. Also stell dich dem und nimm es in Angriff mit Gottes Hilfe. Wie schwerfällig der Schüler auch sein mag, der Heilige Geist kommt ans Ziel. Mit jeder von uns. Und du kannst noch so widerspenstig sein, keine Chance. Wenn der übernatürliche Einfluss des Heiligen Geistes noch nie deine Seele und dein Herz berührt hat, dann hast du heute die großartige Möglichkeit, Jesus dein Herz anzuvertrauen und es ihm zu geben. Er möchte dich retten, erlösen und dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und Jesus möchte Nachfolger, die in seiner Liebe, in der Hingabe an ihn, in seinem Wort der Bibel tief verwurzelt und gegründet sind, damit er dich so gebrauchen kann, wie er es will. Und Jesus möchte, dass du auch in den Stürmen deines Lebens nicht von ihm abweichst, nicht ins Straucheln oder Zweifeln gerätst, sondern standhaft in deinem Dienst, in deiner Berufung, einfach ihm treu bleibst. Dann kannst du auch weiterhin Frucht bringen, egal wie die Umstände sind. Dann kannst du freundlich und hilfsbereit anderen gegenüber sein, auch wenn es in deinem Leben gerade nicht so gut läuft. In Hebräer 5, 8 bis 9 steht: Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie all ihr ewiges Heil. Auch Jesus hat gelitten und hat dadurch gehorsam gelernt. Und Zipora zeigt ihr geistliche Reife, indem sie Gott gehorcht, obwohl es schwierig für sie ist. Sie muss zur Rettung ihres Mannes und ihres Sohnes eine blutige Operation vornehmen, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie vorher gemacht hat. Das ist das erste Mal für sie. Und ihr stand sicher vor Augen, dass sie ihren Sohn dabei verstümmeln konnte, ihn zeugungsunfähig machen konnte oder sogar töten konnte. Und wir wissen nicht, wie alt dieser Sohn war. Also es gibt Bibelausleger, die behaupten, das war schon ein erwachsener Mann. Also weil Zipora und Mose halt schon 40 Jahre verheiratet waren. Also die Geschichte wird immer komischer, wie ihr merkt. Aber vorher steht, dass Mose seine Familie auf Esel gesetzt hat und dann loszog. Und ich habe gedacht, man setzt keinen erwachsenen Mann auf einen Esel. Also ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war es ein Kind, ein Kleinkind oder ein Kind im Grundschulalter, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dieser Sohn hier auch mitgemacht. Wahnsinn. Und Zipora muss in dieser Situation ihren Sohn loslassen. Sie muss ihn quasi auf den Altar legen. Und Gott lässt es ihr gelingen und sie erhält ihren Sohn und ihren Mann zurück. Und vielleicht stehst du gerade in einer Situation, in der Gott dich auffordert, einen Menschen, deinen Mann, deine Kinder, eine ungestillte Sehnsucht, deine Sorgen und Nöte oder was auch immer loszulassen, einfach Gott zu geben. Dann sei gewiss, Gott wird immer dein Belohner sein. Immer, immer, immer. Wenn du etwas loslässt und vertrauensvoll in Gottes Hand legst, dann wird er sich perfekt darum kümmern und viel besser, als wir es jemals selbst könnten. Ich habe so gedacht, also das hier ist meine Hand, die mit dem Ehering, und diese Hand hier mit der Uhr, das ist Gottes Hand. Und das hier sind jetzt meine Sorgen und Nöte und ich halte sie fest. Und Gott sagt, gib sie mir, aber ich halte sie fest. Und jetzt guckt, was passiert in dem Moment, wenn ich Gott meine Not gebe. Ich lege sie in seine Hand, er nimmt sie und was passiert hier? Ich bin frei. Gott kümmert sich viel besser als wir und er will uns befreien. Er sagt, meine Last ist leicht, gib sie mir. Und ich weiß, es ist nicht leicht, in einer Prüfung darauf zu vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber Das ist die Zusage, die Gott uns in Römer 8, 28 gibt. Darauf dürfen wir immer vertrauen. Und oft verstehen wir in der Situation nicht, warum alles so schwer ist, scheinbar ohne Ausweg. Aber hinterher dürfen wir, wie hier bei Zipporah, erkennen, dass Gott einen guten Plan verfolgt hat und dass er niemals Fehler macht. Und Zipporah hat durch ihr weises, besonnenes Handeln ihrem Mann das Leben gerettet und war die Unterstützung, die Mose in seinem Dienst gebraucht hat. Sie stand unter keinem Erfolgsdruck oder versuchte auch nicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ihre verborgene Schönheit wird in ihrer Unterordnung Gott und ihrem Mann gegenüber sichtbar. Und da steht in 1. Petrus 3, 1 bis 5: Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früheren Zeiten, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. In dem Prozess der Unterordnung stehen wir immer wieder. Egal, ob du eine Ehefrau bist, eine Tochter, eine Dienerin in der Gemeinde oder eine Angestellte. Die Unterordnung ist eine grundlegende Disziplin in unserem Leben. Und sie wird dich herausfordern und wachsen lassen. Und dich immer wieder vor die Frage stellen, willst du dich unterordnen oder willst du dein eigenes Ding machen? Darum geht es und du hast die Wahl. Willst du das tun, was Gott, dein König, möchte? Oder willst du selbst die Königin sein? Gott sagt, du bist die Tochter, nicht die Königin. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Gott in jeder Phase unseres Lebens an unserer Unterordnung und unserer Demut arbeitet. Ja, ich hoffe, er kommt ans Ziel. Zipporah ist hier ein wunderschönes Beispiel. Sie hat ihre Prüfung bestanden und war somit die perfekte Unterstützung ihres Mannes. Darin wird auch ihre Liebe, Hingabe und Treue Gott gegenüber sichtbar. Und jetzt ist hier noch so eine komische Sache. Sie nennt ihren Mann Blutbräutigam. In einigen Bibelübersetzungen steht, dass Zipporah die Vorhaut ihres Sohnes wütend Mose vor die Füße geworfen hat und den Ausdruck Blutbräutigam als Schimpfwort benutzt hat. Du bist mir aber ein schöner Blutbräutigam, du alter Luschi. Aber in einer Auslegung habe ich auch gelesen, dass es auch eine tiefere Verbindung, also dass es auf eine tiefere Verbindung zum Ehemann hindeuten kann. Und das kommt auch meinem Bild von Zipporah viel näher. Und ich habe so gedacht, also wir kennen ja den Ausdruck Blutsbrüder, also Winnetou und Old Shatterhand waren Blutsbrüder, Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Man merkt, ich habe Söhne. Und ja, sie haben Blutsbrüderschaft geschlossen, um ihre innige Freundschaft zum Ausdruck zu bringen. Und durch Zipporas Tat, dadurch, dass sie ihrem Mann wieder auf den richtigen Weg geholfen hat, sich ihm durch ihren Dienst hingegeben hat, fühlt sie sich noch mal mehr mit ihm verbunden und nennt ihn liebevoll Blutbräutigam. Vielleicht ist es so gemeint. Und das ist doch etwas sehr Schönes, wenn wir uns so sehr mit unserem Ehemann verbunden fühlen. Und durch das Blut Jesu sind wir auch mit Gott eng verbunden. Und ja, den Ehefrauen hier unter uns möchte ich noch sagen, dass es unsere Aufgabe ist, hinter unseren Ehemännern zu stehen, sie zu lieben, zu unterstützen, zu ermutigen und für sie zu beten. Und da möchte ich noch schnell eine Gebetshilfe zur Anregung vorstellen. 30-Tage-Challenge, ermutige deinen Mann. Dieses Heftchen ist zum Selbstkostenpreis von 2 € erhältlich. Und ja, du kannst es in 30 Tagen durchziehen oder auch einfach immer wieder ohne Zeitdruck als Gebetsimpuls verwenden. Also, und lasst uns doch wie Zippora geisterfüllte Frauen sein, die Jesus treu und kompromisslos in aller Unterordnung nachfolgen. Und heute Nacht, also Jesus erinnert mich manchmal so an Bibelverse, und heute Nacht hat er mir was gegeben oder erinnert, er hat mich an etwas erinnert, und das lese ich jetzt einfach nochmal abschließend vor. Jakobus 1, 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und ich bete noch mal abschließend. Lieber Jesus, danke für dein Wort und bitte hilf uns, so zu leben, wie du es möchtest. Hilf uns, keine faulen Kompromisse einzugehen, dir kompromisslos und hingebungsvoll nachzufolgen. Du bist für uns gestorben und wir sollen für dich leben. Das ist das, was du möchtest. Hilf uns in aller Unterordnung. Hilf uns, unsere Ehemänner, unsere Mitmenschen zu lieben, sie zu achten. Danke, ja, dass du das machen willst. Danke, dass du mit jeder von uns ans Ziel kommst. Danke, dass deine Hand niemals zu kurz ist. Danke, dass du niemals zu spät kommst. Danke, ja, dass du den perfekten Zeitplan hast. Und danke, ja, für meine lieben Schwestern, bitte segne sie alle, beschütze sie, segne sie und ihre Familien. Und Herr, wir möchten dich so bitten, dass du uns auch zum Segen setzt für andere. Danke dafür. Amen.